Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Patientenverfügungen können auf der einen Seite Gold wert sein, auch zur ärztlichen Entscheidungsfindung, aber sie können eben auch eine Herausforderung im klinischen Alltag werden. Wie aber ist das erst bei einer Zwangsbehandlung? Damit hatten sie jüngst die Verfassungsrichter in Karlsruhe in einer ja rezent veröffentlichten Entscheidung beschäftigt. Ob die Ärztinnen und Ärzten jetzt Klarheit schafft, darüber reden wir heute mit dem Psychiater und Präsidenten der DGPPN. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Und der Präsident ist Professor Thomas Pollmecher und jetzt via Handy zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Pollmecher, hallo.
Guten Tag.
Wir erreichen Sie mitten im Urlaub, deswegen zunächst einmal allerbesten Dank, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für uns genommen haben. Herr Professor Pollmecher, wir wollen uns mit einer Verfassungsgerichtsentscheidung zu Zwangsbehandlung beschäftigen, die ja von Gerichten angeordnet werden. Um das vielleicht mal so vorab ein bisschen einzukreisen, wie oft haben wir es eigentlich jetzt speziell auch in der Psychiatrie ja mit Zwangsbehandlung zu tun? Wie relevant ist das im klinischen Alltag für Sie?
Es ist natürlich allein deshalb hochrelevant, weil es ja ein schwerwiegender Grundrechtseingriff ist, der nur überhaupt, ganz egal unter welchen Bedingungen, als Ultima Ratio zulässig ist. Es ist ziemlich bedauerlich und wird von uns auch schon seit Jahren beklagt, dass wir dazu, wie häufig sowas vorkommt, keine wirklich guten Zahlen haben. Es gibt einzelne Erhebungen, die darauf hindeuten, dass etwa 0,5% der Patienten, die in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt werden, einer Zwangsbehandlung, einer gerichtlich genehmigten Zwangsbehandlung unterworfen werden, wobei wiederum von diesen nur ein kleinerer Teil tatsächlich in dem Sinne zwangsmediziert wird, dass unter Anwendung unmittelbarer Gewalt das Medikament gegeben wird. Also es ist ein sehr seltenes Ereignis, aber aufgrund der Schwere des Eingriffs natürlich ein trotzdem sehr relevantes Thema.
Selten, aber gravierend. 5 Promille etwa haben Sie geschätzt und davon nochmal ein kleinerer Anteil, wo es dann auch zu Fixierung beispielsweise kommen muss. Ich habe in einem Lehrbuch, war es glaube ich, gefunden, 2-8%, da war die Rede aller psychiatrisch stationär Behandelten. Diese Zahlen gehören dann ins Reich der Erzählungen, wenn ich sie richtig verstehe.
Also ich kann die so jetzt nicht nachvollziehen. Sie würden allerdings zu was anderem passen. Etwa 2-8% in einer größeren Untersuchung, die DGPPN durchgeführt hat, an 7% der Patienten werden in irgendeiner Form Zwangsmaßnahmen unterworfen. Aber das ist was anderes. Also diese größere Zahl umfasst alle Patienten, die ohnehin schon gegen ihren Willen untergebracht werden. Das hat mit Zwangsbehandlung noch lange nichts zu tun. Umfasst solche Patienten, die zum Eigen- oder Fremdschutz kurzfristig in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, etc. Also vielleicht liegt da ein kleines Missverständnis vor und deswegen ist die Zahl, die Sie haben, so hoch.
Also kennt man natürlich auch die Unterbringung, ne, nach Strafgesetzbuch. Jetzt schauen wir mal in diesen konkreten Fall hinein. Also vielleicht noch kurz, das Urteil aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht ist schon im Juni gefallen, ist jetzt bekannt geworden. Der Fall ist schon sehr viel älter. Es geht hier tatsächlich um den Maßregelvollzug. Am Ende ist das der 63er StGB. Ich versuche es ganz kurz, Herr Pollmecher, für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal so zu umkreisen, um was es da geht. Und dann gehen wir mal ins Detail hinein, um was das klinisch auch ärztlich bedeutet. Also es geht um einen heute 42-jährigen Mann, der seit 2017 rechtskräftig verurteilt ist. Und zwar soll er versucht haben, seinen Nachbarn zu töten. Also versuchter Totschlag, versuchter Mord. Und er hat wohl schon im Vorfeld eine wahnhafte Störung gehabt und schon zuvor hat er eine Patientenverfügung geschlossen gehabt. Unter anderem hat er da drin jegliche Gabe etwa von Neuroleptika ausgeschlossen in dieser Patientenverfügung. Dann kam er in die einstweilige Unterbringung. 2016 war das. Und von da an bis etwa 2018 wurde immer wieder auf ärztlichen Antrag von Gerichten eine Zwangsbehandlung angeordnet. Es geht da um die F20.0. Eine paranoide Schizophrenie und da wurde dann eben angeordnet eine Olanzapingabe, einmal IM, dann als Depot, am Ende gab es noch Haloperidol dazu. Hintergrund der Anträge der Ärzte war immer wieder, dass sie befürchtet haben, die Psychose könne chronifizieren und am Ende zu gravierenden Schäden des Patienten führen. Herr Pollmecher, ein Patient bekommt Neuroleptika, obwohl er sie ausdrücklich ausgeschlossen hat. Ist in einer solchen Causa die Sache eigentlich nicht klar oder ist man da als Behandelnder sofort in einem Dilemma? Speziell, wenn es hier auch um Maßregelvollzug und Zwangsbehandlung geht.
Nun, selbst wenn die Angelegenheit juristisch klar ist, und das hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich nicht erst jetzt festgestellt, sondern in einer Reihe von Urteilen, die sich zurückverfolgen lassen bis ins Jahr 2011, hat das Bundesverfassungsgericht vielfach gesagt, dass eine Behandlung gegen den ausdrücklichen erklärten und frei gebildeten Willen eines Patienten nicht statthaft ist. Punkt. Daran müssen wir Psychiater uns halten, mit allen negativen Konsequenzen, die das haben kann. Zwangsbehandlungen sind möglich und gerechtfertigt als Ultima Ratio, wenn gar nichts anderes hilft. In dem Fall, in dem ein Patient tatsächlich nicht einwilligungsfähig ist, viele schwer psychiatrisch kranke Patienten sind ja nicht in der Lage, Behandlungsfolgen, Behandlungsrisiken und Ähnliches einzuschätzen, und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Patient das nicht wollen würde. Mhm. Und so eine Patientenverfügung, und da kommen wir jetzt zu dem Fall, die ist ja genau in allen medizinischen Belangen dafür da, in einem Zustand der Selbstbestimmungsfähigkeit, also wenn ich die Dinge wirklich aktuell überblicke, festzulegen, was in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt passieren soll, wenn ich mal nicht mehr einwilligungsfähig bin. Mhm. Also die Sache ist juristisch klar, aber es bleibt natürlich ein medizinethisches Dilemma, weil die Beachtung einer solchen Patientenverfügung zur Folge hat, dass zumindest manche solcher Patienten in einem wirklich bedauernswerten, kranken Zustand über Jahre, möglicherweise ihr ganzes Leben lang verbleiben. Das sind ja typischerweise keine Erkrankungen, die rasch oder auch über längere Zeit zu Tode führen, dass die Patienten also schwerst krank verbleiben. Und wenn sie dann auch noch, wie in diesem Fall, straffällig geworden sind, nicht nur krank sind, sondern auch noch dauerhaft auf unabsehbare Zeit ihrer Freiheit beraubt werden. Denn das bleibt ja so. Ja, dieser Mensch bleibt ja weiter. Mittlerweile ist er dauerhaft im Maßregelvollzug untergebracht. Und den wird er möglicherweise nicht mehr verlassen können. Und das ist natürlich schon etwas sehr Tragisches. Auch wenn man auf der anderen Seite sieht, dass Patienten, die in einer solchen Situation auch unter Umständen gegen ihren Willen behandelt werden, zum Teil, natürlich nicht alle, aber zum Teil gesund werden, den Maßregelvollzug verlassen und wieder ein ganz normales Leben führen.
Das ist so ein bisschen die Dimension, die Sie da aufmachen. Schauen wir nochmal auf, also auf den konkreten Fall können wir aus gewissen Gründen nicht schauen. Das verbietet sich einfach. Wir wollen jetzt weder den Betroffenen noch die damals behandelnden Ärzte jetzt hier in irgendeiner Weise methodisch angehen. Machen wir es mal ein bisschen abstrakter. Wenn wir also mal einen hypothetischen Fall annehmen, wo eine Person entweder untergebracht ist nach StGB oder im Maßregelvollzug behandelt wird und man sich dann ärztlich überlegt, ich muss doch dieser Person was Gutes tun. Es wird nur schlechter. Man aber gleichzeitig weiß, es gibt eine Patientenverfügung, wo diese Person damals in einer Phase, wo sie wirklich einsichtig war, wo sie verstanden hat, was sie aufschreibt, genau das ausschließt, dann verbietet es sich, wenn ich sie richtig verstehe, auch nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt nochmal quasi selbst zitiert wurde, verbietet es sich doch eigentlich, einen Antrag bei Gericht auf eine Zwangsbehandlung zu stellen, oder?
Ja, ja und nein. Also einen Antrag zu stellen kann durchaus sinnvoll sein, weil die Patientenverfügung ja ein komplexes Konstrukt ist. Die Patientenverfügung, die muss erstens in einem Zustand der Selbstbestimmungsfähigkeit geschrieben oder abgefasst sein und sie muss zweitens die Situation, in der der Patient sich eine Behandlung verbietet, übrigens gibt es auch Patientenverfügungen, wo Patienten explizit eine bestimmte Behandlung wünschen, also jedenfalls muss klar sein, dass das, was der Patient da niedergeschrieben hat, sich auch wirklich auf die aktuelle Situation bezieht. Und da mag es durchaus sinnvoll sein, noch nach diesem Urteil jetzt das einer gerichtlichen Klärung zu unterziehen, wenn daran Zweifel bestehen. Entweder daran, dass der Patient zum Zeitpunkt der Abfassung tatsächlich selbstbestimmungsfähig war, oder daran Zweifel bestehen, dass die Festlegung, die er getroffen hat, wirklich die aktuelle Situation trifft. Also Gerichte werden sich auch in Zukunft damit beschäftigen und, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, natürlich nicht nur im Maßregelvollzug. Der Maßregelvollzug ist in dieser Hinsicht vielleicht eine gewisse Extremsituation, aber es gibt ja ebenso Patienten, die noch nicht straffällig geworden sind, die also nur aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung bzw. der damit einhergehenden Symptomatik für andere gefährlich sind. Die werden nicht im Maßregelvollzug untergebracht, sondern in der Allgemeinpsychiatrie und da treten exakt die gleichen Probleme auf.
Das darf man an dieser Stelle, Herr Pollmecher, vielleicht auch nochmal einordnen. Das hat auch Karlsruhe in der jetzigen Entscheidung auch nochmal betont, dass die Zwangsbehandlung zum Schutz Dritter sehr wohl erlaubt ist, nicht wahr?
Ja, wobei die Worte des Verfassungsgerichts in dieser Hinsicht finde ich persönlich etwas dürrer. Mhm. Das steht so da, aber was das genau bedeutet, bleibt unklar. Also es wird zum Beispiel gesagt, dass eine Zwangsbehandlung zur Verhinderung weiterer Straftaten nicht gerechtfertigt ist. Also das sind wir in einem Maßregelvollzug. Mhm. Dort sind ja die Patienten übrigens nicht, weil sie wegen einer Straftat verurteilt wären. Das haben Sie anfangs gesagt, das ist ein bisschen ungenau. Denn der schuldunfähige Straftäter kann ja nicht verurteilt werden, weil er nicht schuldfähig ist. Mhm. Sondern die sind nicht verurteilt, sondern wegen ihrer Gefährlichkeit einer Maßregel nach § 63 unterworfen. Jedenfalls, um zu erreichen, dass diese Menschen nicht mehr gefährlich sind oder die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Verbrechens sinkt, deshalb, so das Bundesverfassungsgericht, sei eine Zwangsbehandlung nicht erlaubt. Sie sei nur, und zwar deshalb, weil die Gefährlichkeit nach draußen hinten, also zur weiteren Begehung von Straftaten, allein dadurch abgewendet werden kann, dass der im Maßregelvollzug verbleibt. Mhm. Es geht also bei der noch sozusagen bei dem Rest an Möglichkeiten, eine solche Behandlung durchzusetzen, nur um Menschen, die innerhalb des Maßregelvollzugs gefährlich sind, und zwar für Dritte, für die Mitpatienten oder für das Personal. Mhm. Wie dann aber diese Behandlung genau aussehen soll, ob die dann vielleicht nur im Rahmen einer massiven Sedierung möglich ist oder ob dann tatsächlich doch die Behandlung der Grunderkrankung, zum Beispiel einer Schizophrenie mit Neuroleptika, möglich wäre, das bleibt für mich zumindest, nachdem ich das Urteil gelesen habe, weiterhin offen. Und wird bestimmt auch weitere Diskussionen nach sich ziehen.
Damit nehmen Sie mir quasi schon eine nächste Frage vorweg, nämlich ob dieses Urteil, Sie haben gesagt, dass Karlsruhe setzt hier eine Reihe fort von Entscheidungen aus den vergangenen Jahren, nämlich die Frage, die mich natürlich interessiert, die wahrscheinlich auch Ihre Kolleginnen und Kollegen interessiert ist, gibt Ihnen dieses Urteil jetzt ein bisschen mehr Rechtsverbindlichkeit, ein bisschen mehr Sicherheit, vielleicht auch einen ja, etwas engeren normativen Rahmen oder so, wie Sie schon andeuten, lässt es wieder neue Fragen offen?
Einige Dinge beantwortet es wirklich sehr klar, nämlich die Frage, ob man Patienten zu ihrem eigenen Wohl gegen ihren Willen behandeln darf. Das ist, und sagt dieses Urteil, und das war wie gesagt auch zu erwarten, bei einer Patientenverfügung, die dem entgegensteht, absolut ausgeschlossen. Also da hat sich schon ein weiteres Stück an Rechtssicherheit neu ergeben. Die Rechtsunsicherheit bezieht sich vor allem darauf, was denn mit einer, wie denn eine Zwangsbehandlung zur Abwehr für Gefahren Dritter gestaltet werden kann, unter welchen Umständen sie tatsächlich gerechtfertigt ist und Ähnliches. Da kann man ja auch gedankliche Brücken und gedankliche Fragen bauen zu ganz aktuellen Themen, wie zur Frage, ob es denn gerechtfertigt ist, dass der Staat erwartet oder gar durchsetzt, dass sich Menschen zum Wohle Dritter impfen lassen. Ja, das ist ein völlig anderer Bereich der Medizin und des Rechts. Aber da gibt es natürlich schon Parallelen, inwieweit darauf jemand, der andere gefährdet, ganz egal, ob er dies durch Gewaltanwendung im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung tut oder weil er selber eine Infektion hat, inwieweit darf der in seiner Freiheit eingeschränkt werden, inwieweit darf der womöglich sogar gegen seinen Willen behandelt werden. Das sind Fragen, die meines Erachtens noch lange nicht zu Ende diskutiert sind.
Das sind noch ganz grundsätzliche gesellschaftliche Themen, die man da aufgreift, die man diskutieren muss. Schauen wir nochmal in diesen konkreten Fall hinein. Ich hatte es eingangs angedeutet, der Hintergrund für die ärztlichen Anträge an die zuständigen Gerichte für die Behandlung war immer das Risiko einer Chronifizierung der Erkrankung mit dem Resultat des Residuenbleibens, dass man am Ende nichts mehr machen kann. Und die Gutachter, das waren Neurologen, das waren forensische Psychiater, haben das immer auch bestätigt. Also es ist natürlich, hat seinen ordentlichen Prozess genommen vor Gericht und es wurde hier und da tatsächlich auch begründet, man muss doch die Entlassungsfähigkeit der Person auch wiederherstellen. Das ist ja durchaus eines der möglichen Behandlungsziele, das die Landesgesetze über den Maßregelvollzug auch kennen. Und Karlsruhe hat nun tatsächlich, auch das ist nichts Neues, wieder die Freiheit zur Krankheit zitiert. Ja? Und die Frage, die sich dann ärztlich stellt, was überwiegt denn hier? Die Freiheit des Einzelnen zur Krankheit, im Zweifel eben auch mit einem schlechten Outcome, oder die Situation, ärztlich zu sehen, ich könnte da was tun und ich kann da nichts machen. Bleibt da nicht ein Dilemma offen für Sie?
Natürlich, das ärztliche Dilemma, dass man helfen möchte und in manchen Situationen nicht helfen kann, bleibt. Allerdings muss ich da sagen, dass sich die Probleme in der Psychiatrie hier nicht grundlegend von denen in der somatischen Medizin unterscheiden. Nur, dass manchmal das nicht so offenkundig ist und nicht so direkt auffällt. Stellen Sie sich jemanden vor, recht simple Situation, der ein Vorhofflimmern hat und deswegen die Gefahr, dass sich im rechten Vorhof Trompen bilden, die dann zu einer Embolie führen. Stellen Sie sich vor, Sie raten so jemanden als Arzt, ein Blutverdünnungsmittel einzunehmen, was eine relativ simple Maßnahme ist. Mhm. Und dieser Mensch sagt Ihnen, er tut das nicht. Er möchte das nicht und ja, und das sei ihm zu gefährlich und was, dann würde er vielleicht für Dächchen bekommen und so. Dass, außerdem glaube er sowieso, dass er persönlich nicht gefährdet sei, so eine Embolie zu entwickeln. Und dann nimmt er dieses Medikament nicht. Er leidet vielleicht schon kurze Zeit drauf eine zerebrale Embolie und liegt mit nach einem schweren Schlaganfall den Rest seines Lebens behindert im Bett. Ja, das ist ja, auch wenn man diese Dinge nicht so direkt in Zusammenhang bringt, weil die äußeren Umstände auf den ersten Blick so unterschiedlich sind, ist das systematisch prinzipiell nicht sehr unterschiedlich. Es wird dadurch noch besonders dramatisch, dass die Menschen, die ansonsten sich gegen ärztliche Anordnungen wenden und sich nicht behandeln lassen wollen, eben nicht in eine Situation kommen, wo man trotzdem weiter sie ewig im Krankenhaus behalten muss. Das ist ja dieses besondere Dilemma im Fall von Straftätern, von psychisch kranken Menschen, die für andere gefährlich sind. Dass dann verbleiben die da, sind weiterhin gefährlich, verwahrlosen. Da gibt es ja auch ganz andere Probleme noch mit der Hygiene und Ähnliches. Mhm. Und dann fühlt man sich natürlich als Psychiater erinnert an die Zeiten von Pinel, also im 18. Jahrhundert in Frankreich, wo man die Menschen eben einfach, die psychisch krank waren, in irgendein Verlies gesperrt und damit die Gefährlichkeit irgendwie gebannt war, festgebunden hat. Hm. Und das wollen wir nun als Psychiater gerade nicht. Ja. Aber diese Art von Herangehensweise lässt, sagen wir mal, zumindest für einzelne Patienten solche Zeiten irgendwie zumindest in unserer Vorstellung wieder auferstehen.
Da muss ich gerade an den Narrenturm denken am Wiener Alten Krankenhaus. Da kann man das noch wunderbar, in Anführungszeichen, wunderbar begutachten. An anderen auch. Das, was Sie jetzt skizziert haben, nämlich dieses, also Wissen, dass ich etwas tun kann, nicht tun darf und ich weiß genau, worauf es hinausläuft. Sie haben das jetzt somatisch am Beispiel des Vorhofflimmerns mal festgemacht und skizziert. Natürlich kann das auch drastische Folgen haben, bis hin zur stationären Pflegebedürftigkeit. Im Zweifel, wenn wir in das Thema einer neurologischen, psychiatrischen Erkrankung hineinschauen. In dem konkreten Fall ging es um eine Psychose, eine Schizophrenie. Und Sie haben als DGPPN, dem Verfassungsgericht, eine Stellungnahme auch vorgelegt. Die zitiert das Gericht auch in Auszügen in der Entscheidung. Und da haben Sie betont, dass es natürlich das Selbstbestimmungsrecht gibt, aber Sie haben eben auch darauf verwiesen, dass daraus wahnsinnig fürchterliche Schicksale entstehen können. Nämlich, wenn ich ohne Behandlung, das, was Sie schon angedeutet haben, eben in eine dauerhafte Unterbringung hineinlaufe, da reden wir dann von Fixierung im Worst Case, von Isolation. Ich zitiere mal das Gericht. Es hat geschrieben, wie in dem Fall des Beschwerdeführers werde die Beachtung des voraus verfügten Patientenwillens durch potenziellen lebenslange Verwahrung ohne Behandlung und unter zunehmender Verwahrlosung erkauft. Das ist das Gericht, was Ihre Stellungnahme zitiert, Herr Pollmecher. Das ist doch fürchterlich, diese Aussicht. Also ich fühle mich da nicht wohl bei diesem Gedanken.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und deswegen, weil wir das ja anmahnen wollten, weil wir klar machen wollten, welche Konsequenzen das hat, haben wir ja auch in dieser Stellungnahme uns so relativ klar und auch drastisch ausgedrückt. Ich muss aber nochmal sagen, so sehr mir das auch als Arzt im Herzen wehtut, solche Dinge mir vorstellen zu müssen. Ich selber bin ja nicht in der Forensik tätig, aber ich kenne ähnliche Situationen in der allgemeinen Psychiatrie. So sehr mir das als Arzt und irgendwie auch als Mensch im Herzen wehtut, so sehr verstehe ich die, sagen wir mal, die nüchtern klare Logik der Juristen in dieser Hinsicht. Mhm. Die im Endeffekt wohl denken oder resonieren, dass einzelne Fälle, in denen solche dramatischen Folgen auftreten, es eben nicht rechtfertigen, grundsätzlich gegen das Selbstbestimmungsrecht der Patienten vorzugehen.
Also enorm hohes Gut, was da deklariert ist. Hätten Sie sich nochmal als Arzt Pollmecher betrachtet, hätten Sie sich da vielleicht etwas andere Rahmenbedingungen gewünscht aus Karlsruhe?
Wie gesagt, in einem persönlich ethisch-moralischen Gedankensphären vielleicht schon, aber dass die nicht Maßstab für das allgemeingültige ärztliche Handeln beziehungsweise die Vorgaben dafür sein können, das war uns auch allen damals schon klar.
verstehe.
Wenn man das anders handhaben wollte, dann müsste man einen ganz anderen medizinethischen Blick wieder auf die Patienten-Arzt-Beziehung nehmen. Wir kommen halt aus einer Zeit, muss man ja schon bedenken, die gar nicht so lange her ist, 50, 60, 70 Jahre, da hatte die Meinung des Arztes den absoluten Vorrang. Und da ist man zum Teil auch in wirklich menschenverachtender Weise über den Willen von Patienten hinweggegangen. Denken Sie an Menschenversuche im Dritten Reich und ähnliche Sachen. Denken Sie daran, dass man noch nach dem Zweiten Weltkrieg in USA nicht für notwendig gehalten hat, in großen, gefährlichen Impfstudien an Häftlingen den Betroffenen gar nicht zu sagen, was mit ihnen geschieht. Also aus dieser historischen Erfahrung kommen natürlich auch solche absoluten Festlegungen eines Bundesverfassungsgerichts, das sich natürlich auf eine Rechtsordnung bezieht, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden ist, um gegen solche Dinge echte Bollwerke zu schaffen.
Das Grundgesetz als Bollwerk. Wir kommen aus einer paternalistischen Medizin, die Sie gerade skizziert haben. Wir sind in einer partizipativen Medizin heutzutage. Vielleicht zum Ende hin, Herr Pollmecher, so eine kleine Take-Home-Message für Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt nach dieser Entscheidung. Was ändert sich klinisch oder ändert sich gar nichts?
Also die Konsequenzen des Urteils sind sicherlich nicht qualitativer Natur. Es wird quantitativ nochmals deutlicher, wie stark der Patientenwille zu gewichten ist. Das ist so, das wird man in die klinische Praxis einbeziehen müssen. Man wird sich aber auch darüber klar sein oder klar sein müssen, dass das ein weiterer Schritt dahin ist, dass der Patient, und da ist der Begriff partizipative Entscheidungsfindung etwas irreführend, der Patient letztlich nicht nur das Recht hat, selbst zu entscheiden, sondern auch die Pflicht. Mhm. Und diese Pflicht, allein zu entscheiden, macht ihn irgendwo dann am Ende auch sehr einsam. Ja, denn die Entscheidungen, die er trifft, sind diejenigen, die umgesetzt werden. Und der Arzt ist eigentlich immer nur beratender Beiständer. Das kann man wollen und das ist bei uns gesellschaftlich auch so intendiert. Das macht die Medizin immer mehr auch zu einem Dienstleistungssektor, der sich nicht mehr allzu viel von anderen Dienstleistungssektoren unterscheidet. Aber es passt halt auch in eine Welt, in denen der Wille des Einzelnen wirklich oberste Priorität hat, wie ja jetzt auch gerade die neu entfachte Diskussion zum assistierten Suizid zeigt.
Das ist ein sehr interessantes Schlusswort, Herr Pollmecher. Der Patient ist Herr seiner selbst und er ist auch verpflichtet zu entscheiden. Das ist das, was Sie mitnehmen aus diesem Urteil. Fand ich ein sehr bemerkenswertes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, Herr Pollmecher, dass Sie sich die Zeit genommen haben im Urlaub, dass wir über dieses nicht ganz unwichtige Thema reden können. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Erholung, bleiben Sie gesund und auf bald und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer.
Sehr gerne geschehen. Schönen Tag. Wiederhören.
Tschüss, Herr Pollmecher.